Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich hoffe, dass es interessant wird, was ich zu berichten habe. Was Herr Professor Röper ja hier erläutert hat, ist die Basis, auf dem unsere Arbeit im Bereich der Tiefenhirnstimulation aufbaut. Das ist die Theorie und Sie werden sehen, dass wir letztendlich uns den Ball hin und her spielen. Die Daten, die wir während der Operation generieren, führen wir zu ihm zurück und er analysiert die Daten wieder neu, sortiert die neu und gibt uns neue Informationen, ob wir denn tatsächlich so richtig liegen mit unserer Theorie. Über was ich berichten möchte, ist prinzipiell etwas, was natürlich, ich glaube, das können wir uns alle vorstellen, eine extrem hohe Präzision bedarf. Um eine Elektrode in einen Bereich zu bekommen, im Gehirn, also eine Elektrode dorthin zu implantieren, der wenige Millimeter groß ist. Innerhalb dieser Zielstruktur, diese wenige Millimeter Ausdehnung hat, gibt es wieder Unterteilungen. Und innerhalb dieser Unterteilung muss man also das richtige Ziel treffen. Und dieser gute Mann, Lars Lexell, ist einer der wirklich renommierten Neurochirurgen, der die Stereotaxie, also das Verfahren der präzisen Implantation von Elektroden in das Gehirn oder von Sonden in das Gehirn eigentlich auf den Plan gebracht hat, der eigentlich einen sehr guten Spruch gebracht hat, dass eigentlich heutzutage keine Technologie ausgereift und ausgefeilt genug sein kann, um tatsächlich diese hohe Präzision zu ermöglichen. Das eine der Präzision ist natürlich, dass wir überhaupt treffen, dass wir einen Effekt erzielen können. Das andere an der Präzision ist die Sicherheit. Wir wollen den Patienten ja nicht schädigen. Und das bedeutet, das möchte ich Ihnen auch zeigen, das ist ein elementarer Teil der Arbeit, dass wir durch unsere Arbeit erreichen können, eine gute Balance zwischen Risiko und Nutzen zu erreichen. Das ist kurz die Übersicht des Vortrages. Es geht prinzipiell erstmal über eine kleine Übersicht, was für neuromodulative Therapien gibt es. Das ist ja, was wir machen. Wir verändern die Hirnleistung mit einem solchen Eingriff. Wir modulieren die Hirnleistung. Deswegen Neuromodulation. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Kern der ganzen Thematik, tiefe Hirnstimulation. Wie schaffen wir es denn tatsächlich, die Elektroden de facto dahin zu bekommen, wo wir sie haben wollen? Und das Weitere ist, wo geht denn die Reise mittelfristig hin? Erste Sache, neuromodulative Therapien, das ist nichts ganz Neues. Jahrhundertwende, vergangenes Jahrhundert, Eisenbahnarbeiter auf der Trasse, beim Arbeiten mit Dynamit verletzt worden, Eisenstange über das Kinn, durch das Gehirn quer durchgedrungen, oben wieder ausgetreten. Mensch ist verletzt, war aber nicht so verletzt, dass er daran verstorben ist, sondern dass fokal durch die Eisenstange bedingt eine Veränderung aufgetreten war. Es war ein Loch im Gehirn, an einer ganz bestimmten Stelle. Und dieser Mensch hatte sich verändert gehabt. Ein sehr freundlicher Mensch anfänglich, war ein unheimlich mürrischer Mensch danach. Nun, es zeigt uns, dass wir durch bestimmte Ausschaltungen, Verkochungen, Veränderungen, die dauerhafter Natur sind, die Funktion des Gehirns modulieren können. Und das ist genau, was gemacht wurde, auch in den 50er Jahren bis in die 70er Jahre hinein, ohne Frage, auch heutzutage noch in Teilindikationen, dass man ablativ, also verkochend, verödend, einzelne Hirnareale behandelt. Das sehen Sie hier zum Beispiel, leider relativ schwach, gerade da, wo der Pfeil hin zeigt, hier im Thalamus eine Verkochung, um eine bestimmte Bewegungsstörung zu behandeln. Das Gleiche lässt sich von außen machen durch radiochirurgische Eingriffe, hat aber auch genau den gleichen Nachteil, ist es irreversibel. Einmal angesetzt sind die Wirkungen und die Nebenwirkungen dauerhaft. Der große Vorteil der tiefen Hirnstimulation ist die Reversibilität und andererseits die Anpassbarkeit dessen, was wir da verursachen. Es gibt weitere Verfahren, um letztendlich das Gehirn in seiner Leistung zu verändern. Nervus vagus Stimulation bei Patienten mit Epilepsien oder bei Patienten, die Depressionen haben. Motor-Cortex-Stimulation bei Schmerzsyndrom. Dann reizt man die Hirnoberfläche. Und das geht bis hin weg vom Strom, weg vom eigentlichen Verändern der Hirnsubstanz selbst, zur Transplantation. Und es ist momentan in aller Munde, dass man eben bestimmte Zellen implantiert, Vorläuferzellen, die sich mittelfristig irgendwann im Gehirn dann weiter differenzieren, um möglicherweise Dopamin zu produzieren. Hochinteressanter Ansatz. Leider noch nicht im klinischen Alltag, aber das ist möglicherweise etwas, was in der Zukunft kommen wird. Wir konzentrieren uns auf dieses, auf die tiefe Hirnstimulation. Und Sie sehen schon, dass die tiefe Hirnstimulation momentan drei Hauptkerngebiete hat. Und ich denke, ein Kerngebiet, das haben wir ja jetzt schon zur Genüge gehört, das ist der Nucleus subthalamicus. Die beiden weiteren Kerne sind aber in diesem Regelkreis, den Herr Röper ja vorgestellt hat, mit eingebunden und spielen auch eine Rolle. Herr Professor Hilke wird da später sicherlich auch drauf eingehen. So, was sind jetzt die Merkmale der tiefen Hirnstimulation? Pro ist, dass wir hier eine Reizung elektrischer Natur in einer Zielregion erreichen, dass das, was wir da anstellen, hochpräzise abläuft. Da sollte es eigentlich keine Abweichung geben. Und der Riesenvorteil, es ist reversibel. Also wir können das auch abschalten, wenn zum Beispiel das Nebenwirkungsspektrum zu hoch ist. Wir haben auch einen ganz wichtigen Punkt, den wir natürlich auch mit dem Patienten immer im Vorfeld besprechen müssen. Wie ist das Risiko-Nutzen-Profil? Das ist als sehr günstig zu bezeichnen, aus unterschiedlichen Gründen, die werde ich Ihnen gleich erläutern. Es ist ein minimalinvasiver Eingriff, der förmlich virtuell Tage vor dem eigentlichen Operationstermin schon durchgeplant ist. Ich werde es Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Trotz allem, es gibt Nachteile. Es ist ein chirurgischer Eingriff. Und er hat Komplikationen. Des Weiteren ist es, dass es natürlich auch technische Einschränkungen gibt und aber auch, dass wir möglicherweise Wechselwirkungen mit elektromagnetischen Abstrahlengeräten aufweisen. Die lassen sich aber gut beherrschen. Kurze Historie. Hier war in die 50er Jahre bis in die 70er Jahre hinein das Verfahren der Ablation. 1997 kam es zur Zulassung der Tiefenhirnstimulation in den Vereinigten Staaten, erstmalig und dann auch in Europa. Und siehe da, die Fallzahlen stiegen an. Zum Jahre 2008 sind jetzt sind eigentlich 50.000 Patienten mit Tiefenhirnstimulationsgeneratoren versorgt. Und das ganz Interessante ist, das Wissen nimmt zu und das auch exponentiell. Wir haben hier oben tatsächlich jetzt knapp 3.500 Veröffentlichungen nur zu dem Thema Tiefenhirnstimulation. Und ich denke, das ist etwas, was uns natürlich weiterbringt mit dem Verständnis für die Mechanismen und auch natürlich für die Erkrankung. Im Vordergrund der Tiefenhirnstimulation stehen die Bewegungsstörungen. Morbus Parkinson, essentieller Tremor, Dystonie. Diese Ziffer, diese 50.000, bezieht sich hier drauf. Diese Liste wird momentan stark forciert. Bedeutet, es bemüht sich eine große Gruppe an Neurochirurgen, an Neurowissenschaftlern, die Indikation auszudehnen. Im Besonderen im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen, im Bereich der Depressionen sind diese Therapieverfahren der Tiefenhirnstimulation scheinbar wirksam. Wir brauchen aber noch mehr Zahlen. Kommen wir mal zu den Zielpunkten, wo wir jetzt hinwollen. Das ist nicht ganz trivial, wenn man sich in diese Thematik einarbeitet, denn die Nomenklatur, die wir übernommen haben, kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Einerseits aus dem Tierversuchsbereich, da gibt es eben besondere Terminologien, hier zum Beispiel die Haslersche Terminologie, dargestellt ist jetzt hier mal ein Querschnitt durch den Thalamus. Und Sie sehen, dass in die amerikanische oder angloamerikanische Terminologie relativ schnell zur Simplifizierung neigt und wir deutlich weniger Begrifflichkeiten haben. Nichtsdestotrotz, ich will eigentlich sagen, es ist uns allen klar, wenn wir operieren, wo wir hinwollen. Die Kartierung, die als Grundlage für eine Zielpunktbestimmung uns lenkt, die ist seit den 50er Jahren eigentlich relativ gut bekannt. Sie nimmt natürlich an Kenntnis zu mit neueren Verfahren, wie zum Beispiel einer hochauflösenden MR-Technologie, mit neuen Färbeverfahren, biochemischen Verfahren und aber auch den Verfahren der Mikroelektrodenableitung, auf das ich gleich eingehen werde. Wichtig und sicherlich ganz besonders im Vordergrund sind aber diese drei Punkte, die ich jetzt kurz ansprechen möchte, wenn es auch weitergeht. Jawohl. Und zwar, das sind, wie Sie ja schon gehört haben, unsere Hauptzielgebiete für die Behandlung von Bewegungsstörungen. Wieder in diesen Regelkreislauf eingebunden. Einerseits im Thalamus, das ist der Nucleus ventralis intermedius. Dann haben wir den Subthalamus, den Nucleus subthalamicus, lokalisiert in dieser Etage, knapp oberhalb der Substantia nigra und weiter lateral hiervon den Globus pallidus internus. Das nur mal zur Information, um auch zu verdeutlichen, wie tief wir eigentlich in das Gehirn eindringen müssen, um dann auch noch exakt diese Struktur zu treffen, die an für sich sehr klein ist, circa 4 mm breit, circa 7 mm lang. Insgesamt ist das also das Zielvolumen, was wir erreichen müssen. Wie machen wir es? Wie funktioniert es? Es ist kein Buch mit 7 Siegeln. Was wollen wir denn eigentlich da reinbringen in den Patienten? Wir wollen erreichen, dass Generatoren, die im Körper implantiert sind, Strom in eine bestimmte Zielregion bringen. Das ist der Generator. Entschuldigung. Kommen wir zurück. Ja, das ist der Generator. Der wird implantiert. Hier haben wir ein Verlängerungskabel und hier ist die eigentliche Struktur, um die es geht, die wir implantieren wollen. Das sind Elektroden. Diese Elektroden gibt es in unterschiedlicher Ausführung. Im Besonderen kennzeichneten sich die Unterschiede dadurch, dass die Elektrodenkontakte, 4 an der Zahl, unterschiedlich weit voneinander in Distanz stehen. Des Weiteren kriegt zum Beispiel der Patient mit nach Hause eine Fernbedienung, die er selber nutzen kann, um das Gerät an- und auszuschalten oder möglicherweise auch bestimmte Parameter zu verändern. Das werden Sie gleich noch sehen. Der erste Schritt, der jeder Implantation voranschreitet, ist die kernspintomographische Untersuchung des Patienten. Wir schaffen es heutzutage bildhaft, in der Kernspintomographie Kerngebiete darzustellen. Wenn man das Licht ein bisschen reduzieren könnte in der Helligkeit, könnten wir sogar auch die Kerngebiete vielleicht sehen. Ist das möglich? Blackbox? Nein, leider nicht möglich. Schade. Aber ich hoffe, Sie können es erahnen, besonders auf dieser Seite hier, dass wir einerseits hier haben wir die Substantia nigra und andererseits hier ein weiteres Kerngebiet haben. Danke, Rüdiger. Ja. Überstimuliert. Wunderbar. Dankeschön. Ist wunderbar. Ist doch ganz hervorragend. So ist doch toll. Wunderbar. Wir wollen ja was sehen. Gut. Das hier entspricht dem Nucleus subthalamicus, also hier ist eine Trennlinie. Das sind schon sehr gute Aufnahmen durch die Kernspintomographie. Hier ist eine andere Schnittführung innerhalb der Kernspintomographie, wo man auch fast erahnen könnte, wenn man jetzt ein bisschen besser einen Monitor hätte, dass hier eine Kernstruktur ist und hier eine weitere Kernstruktur. Das ist im Übrigen der Nucleus ruber. Also wir können mit der Kernspintomographie sehr deutlich sagen, wo die Kerngebiete sind. Des Weiteren können wir noch mit dreidimensionalen Aufnahmetechniken nicht nur die Anatomie des Gehirns selbst, sondern auch die Gefäße darstellen. Und das ist essentiell wichtig, um diese nämlich auch zu vermeiden, wenn wir da in die Tiefe des Gehirns hineinstechen, um zu sagen, jawohl, wir kommen an dem Gefäß vorbei oder auch nicht. Der nächste Schritt wird sein, dass wir dann diese Daten in ein Computersystem füttern und dann hier virtuell den operativen Eingriff im Vorfeld planen können. Das gelingt uns wie folgt, dass wir A, direkt den Kern, das Kerngebiet des Nucleus subthalamicus hier orange umrandet, erkennen können. Hier ist wieder der Nucleus ruber, hier der Nucleus subthalamicus. Und da schon mal ein Kreuzchen reinlegen können, sagen können, okay, das ist ungefähr die Strecke, wo wir hinwollen. Also eine visuelle Planung, eine direkte Planung, die nicht hundertprozentig exakt ist. Das Zweite ist, dass wir dann anhand von Atlanten zusätzliche Informationen bekommen, ob denn tatsächlich wir mit unserer Zielstruktur in Deckung sind mit dem tatsächlichen bildmorphologischen Befund. Also bedeutet, diese Atlanten wurden akquiriert aus Humanschnitten, die dann eben übertragen wurden, digitalisiert wurden und dann mit diesem eigentlichen Bild des Patienten korregistriert werden können. Das ist aber auch nur eine Näherung, denn diese Atlanten wurden ja aus anderen Menschen generiert, aus anderen Datensätzen. Das bedeutet, die sind nicht deckungsgleich, also auch wieder eine Näherung. Der nächste Schritt ist aber, und das ist das ganz Entscheidende, und das ist wiederum gar keine Näherung, wir wissen exakt, wo die Gefäße des Patienten, den wir operieren wollen, entlanglaufen. Hier sehen Sie kleine Gefäßverläufe. Und diese Gefäße, die können wir vermeiden. Und das ist ganz entscheidend. So wichtig wie der Zielpunkt selbst ist das Trajekt. Das ist also diese Strecke, wo wir von oben nach unten kommen, um eben genau diese Gefäße zu vermeiden. Bedeutet, wir haben jetzt einen virtuellen Plan erstellt. Man kann dann auch hier diese Schnittführung so verändern, dass man tatsächlich so entlang schaut, als würde man eine Sonde in die Tiefe des Gehirns reinschieben. Und das ist der Riesenvorteil, das ist der absolute Fortschritt im Vergleich zu dem, was man noch vor 10 oder 15 Jahren gemacht hat. So, jetzt kommen wir zum OP-Tag. Das bedeutet, wir sind voll entspannt, der Patient ist virtuell geplant, wir können jetzt wunderbar und ganz entspannt operieren. Was tun wir? Wir brauchen ein Arbeitspferd, um ganz exakt jetzt die Elektroden an Ort und Stelle zu platzieren. Das Arbeitspferd nennt sich Stereotaxie. Es bedeutet, dass wir dem Patienten einen Rahmen ansetzen, der als Referenzgrundlage dient. Diese Referenzgrundlage hat die Möglichkeit, dass wir jeden einzelnen Punkt in Bezug zu einem Referenzpunkt, der hier am Koordinatensystem oder vielmehr am Rahmensystem sich festmachen lässt, übertragen können. Bedeutet, ich habe hier einen virtuellen Punkt, der durch einen kartesischen Koordinatenpunkt beschreibbar ist, x, y, z, und den übertrage ich anhand der Referenzen direkt in den Situs des Patienten. Relativ simpel. Bedeutet, ich kann jeden Punkt zum Beispiel von hier hinten abzählen und sagen, der ist 10 mm weiter oben, 5 mm weiter rechts und 3 mm weiter nach hinten. So lässt sich jeder Punkt innerhalb dieses Raums beschreiben. Das ist unser Arbeitspferd. So funktioniert es. Bedeutet, wir können also Elektroden hochpräzise auf den Millimeter einbringen. Diese Systeme, die gibt es schon seit vielen Jahrzehnten, diese stereotaktischen Rahmen. Unterschiedliche Hersteller, es gibt auch Universitäten, die sich ihre eigenen stereotaktischen Rahmen gebaut haben. Man ist immer versucht, sowas selber mal zu machen, weil es einfach so simpel aussieht, aber es ist extrem komplex in der eigenen Berechnung. Nichtsdestotrotz, das ist, was wir brauchen. Wir haben hier unseren stereotaktischen Rahmen und das ist das ganz Entscheidende. Unsere Patienten sind bei dem operativen Eingriff wach. Wir setzen also diesen Rahmen in Lokalanästhesie am Kopf des Patienten fest. Die Patienten haben keine Schmerzen dabei, tolerieren das extrem gut. Der nächste Schritt ist, dass nachdem wir diesen Rahmen angesetzt haben, wir hier eine Localizer-Box, so nennt sich das, eine Referenzbox aufsetzen und damit eine computertomografische Untersuchung machen. Und jetzt kommt der eigentliche Trick bei der ganzen Angelegenheit. Tage zuvor haben wir unseren kernspintomografisch gestützten Plan gemacht. Jetzt haben wir unser aktuelles CT und durch einen Algorithmus, also rechnergestützt, schieben wir diese beiden Datensätze übereinander und fusionieren diese beiden Daten. Das beschleunigt den gesamten Prozess ungemein, denn innerhalb von 5 Minuten, Sie sehen, wenn wir morgens um 8 Uhr angefangen haben mit der Rahmenanlage, sind wir um 8.50 Uhr so weit, dass wir sagen können, wir fahren in den OP und legen los. Was passiert im OP? So sieht es aus bei uns im neurochirurgischen OP 1. Das ist sicherlich einer der modernsten OPs in Europa. Wir haben hier auch eine kernspintomografische Einrichtung innerhalb dieses OPs, die wir da nutzen können. Was besonders ist, dass wir ein Riesenteam brauchen, um letztendlich diese Implantation zu leisten. Wir haben Physiotherapeuten, wir haben Elektrophysiologen, wir haben Neurologen, wir haben Anästhesisten, wir haben Neurochirurgen, wir haben OP-Schwestern. Also ein relativ großes Team, das den Patienten von Anfang an betreut, der weiterhin wach ist bei der ganzen Aktion. Der Patient liegt auf dem Rücken, wird leicht mit dem Kopf nach oben gelagert. Sie sehen jetzt schon, dass dieser Rahmen zusätzlich hier ein Bügelsystem angebracht hat oder so ein Schlittensystem, wo wir schon die ersten Koordinaten abtragen können. Ganz entscheidend ist, dass man das immer sehr genau kontrolliert. Es gilt hier das Vier-Augen-Prinzip, also es wird immer wieder überprüft, ob man auch wirklich eine richtige Lage hat. Der nächste Schritt ist, dass wir die Oberfläche desinfizieren, abdecken, hier steht dann auch noch ein Röntgengerät und dass dann ein Bügelsystem angebracht wird. Alles dann natürlich aus dem sterilen Bereich heraus. Wir reden die ganze Zeit mit dem Patienten. In der Regel redet man irgendwann mal im Verlauf des Tages über Gott und die Welt und hat dann auch noch den letzten Urlaub hinter sich gebracht. Circa 9.40 Uhr fangen wir an mit dem, was Herr Röper letztendlich schon erwähnt hat. Wir hören den Nervenzellen zu und so ähnlich wie ihr sie in seiner Filmsequenz das gesehen haben, haben wir das auch im OP. Wir haben hier die Möglichkeit mit Mikroelektroden, die wir in die Tiefe vorschieben, genau solche Frequenzmuster abzugreifen. Das ist der erste Schritt, wo wir plötzlich aus diesem virtuellen Bereich sehr exakte Daten dazu bekommen, wo ist dieser Nucleus subthalamicus denn lokalisiert. Ist das geschehen und wir uns eigentlich relativ sicher sind, welches Trajekt für uns das Beste ist. Wir nehmen nicht immer nur ein Trajekt, sondern in der Regel nehmen wir 5 parallel zueinander verlaufende Trajekte. Das sehen Sie auch gleich. Dann machen wir eine Teststimulation. Bedeutet, der Patient hat seit letzter Nacht keine Medikamente mehr, ist also im Off, ist also in einem schweren Parkinson-Syndrom und jetzt geben wir das erste Mal Strom. Und wir schauen, wie verändert sich die Symptomatik. Und das ist genau das, was hier passiert. Wir schauen, wird denn die Bewegung weicher? Gibt es denn einen Tremor, der sich zurückbildet? Des Weiteren schauen wir nach Nebenwirkungen. Wir versuchen, die Stimulation so hochzufahren, dass auch Nebenwirkungsprofile auftreten, um eben abzuschätzen, wie weit wir denn von Risikostrukturen links und rechts von unserer Stimulation entfernt sind. Und der nächste Schritt ist, dass wir ausgiebig darüber diskutieren, ob wir an der richtigen Stelle sind, wo wir hinwollen. Und dann implantieren wir die dauerhafte Elektrode und machen nochmal ein abschließendes Röntgenbild. Gehen zur nächsten Seite und wenn die nächste Seite implantiert ist, dann darf der Patient schlafen und in Vollnarkose wird dann der eigentliche Generator implantiert. Gut. Kommen wir zu dieser Mikroelektrodenableitung ganz kurz. Es gibt ganz klare Indizien, die belegen, dass diese Mikroelektrodenableitung die deutliche Verbesserung darstellt für die Implantationsqualität. Bedeutet, würden wir nur anhand der kernspintomografischen Aufnahmen sagen, jawohl, wir gehen da genau hin, da ist unser Zielpunkt, dann ist das nicht so gut, als wenn wir den Nerven beim Arbeiten während der OP zuhören, also diese Ableitung machen und auch diese Teststimulation durchführen. Hier kommen wir zu diesem Mikroelektroden-Up-Setup. Wie sieht das aus? Diese Mikroelektroden sind haardünn. Sie haben einen spitzen Durchmesser von 15 Mikrometer. Es werden 5 insgesamt parallel in die Tiefe mit einem Mikrometervorschub vorgetrieben und erreichen dann den Nucleus subthalamicus. Das sieht wie folgt aus. Hier haben wir den Nucleus subthalamicus, er liegt so doppelt schräg im Raum. Diese Mikroelektroden gehen ganz langsam in die Tiefe. Wir leiten also dementsprechend immer dann, wenn die Elektroden in die Tiefe sind, für eine halbe Minute Aktivitäten ab und analysieren sie. Und Sie kennen das bereits. Wir haben für jede unterschiedliche Tiefe unterschiedliche Frequenzbänder. Zum Beispiel hier im Bereich der Zona incerta kriegt man nur ein Grundrauschen, keine Eigenaktivität. Sobald man in den Nucleus subthalamicus eindringt, kriegt man hier eine 40-Hertz-Aktivität, geht man in die Substantia nigra, steigt die Frequenz an. Gut. Tja, jetzt geht's weiter. Gut. Die Elektroden, die wir dann dauerhaft implantieren, sind ein bisschen dicker als diese Mikroelektroden. Und Sie sehen ungefähr, wie dick eigentlich so eine Elektrode ist. Sie ist also circa knapp einen Millimeter dick, wenn sie dauerhaft implantiert wird. Hier ist nochmal eine höhere Auflösung dieser Mikroelektroden oder dieser dauerhaften DBS-Elektroden. In der Regel sind hier zwischen diesen einzelnen Elektrodenkontakten von 1,5 Millimeter ein halber Millimeter Platz. Wir machen abschließend ein Röntgenbild, bestätigen, dass alles in Ordnung ist. So sieht es dann auch aus, wie der Generator eingebaut ist, also ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher. Kommen wir ganz schnell zu den Nebenwirkungen, weil auch Herr Hilker sicherlich noch was dazu sagen wird. Die Nebenwirkungen sind mannigfaltiger Natur, wenn wir jetzt mit elektrischem Strom das reizen werden. Das bedeutet, wir kriegen Doppelbilder, man kriegt Muskelkontraktionen, Schwindel, Übelkeit. Abhängig von der Stromstärke, die wir hier applizieren, können wir eben benachbarte Areale mitreizen. Wie sieht es denn aus mit dauerhaften Komplikationen, wenn wir diese Nebenwirkungen von der Stimulation haben? Die sind ja reversibel, sobald wir den Strom reduzieren in Amplitude, sind die ja weg. Wie sieht es aus mit prozeduralen Komplikationen, also dauerhaften Komplikationen? Die sind relativ gering und die sinken weiterhin aufgrund der jetzt gezeigten Technologie. Das bedeutet, das, was wir am meisten fürchten, ist die intrazerebrale Blutung. Die liegt circa um 1% knapp höher. Dann das Infektionsrisiko. Da gibt man Patienten prophylaktisch zum Beispiel Antibiotika. Man arbeitet extrem steril bei dieser gesamten Implantation, wie bei jedem Fremdkörperimplantation. Und es gibt natürlich auch technische Komplikationen, die sich auch im weiteren Verlauf verbessert haben oder reduziert haben aufgrund der Verbesserung der Technologie. Ganz kurzer Ausblick, wo soll die Reise hingehen? Ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben in unserem OP einen Kernspintomograph stehen. Kann man denn nicht bei der Operation eine kernspintomografische Untersuchung machen, um zu sehen, ob die Elektrode am richtigen Platz sitzt? Ja, das kann man, zumindest testweise ist das schon gelungen. Das sehen Sie hier sehen Sie die Elektrode, wie sie die Tiefe reicht. Und das kann man auch letztendlich mit höher auflösenden MR-tomografischen Aufnahmen wieder über diese Fusionsalgorithmen genauer erkennen. Dann, ab kommendem Jahr, gibt es neue Generatoren. Dieser Generator ist relativ groß, diese neuen Generatoren sind kleiner, zum Beispiel auch wieder aufladbar. Das ist aber nicht der einzige Vorteil dieser Generatoren. Diese Generatoren haben den Riesenvorteil, dass man das Feld wesentlich besser modulieren kann. Das bedeutet, dass wir deutlicher und leichter anpassen können, wo die Wirkung sein soll und wo die nicht sein soll, die elektrische Wirkung. Und es geht noch weiter, die Kanäle, die belegbar sind durch so einen Generator, nehmen ebenso zu. Und dann kommen jetzt in der nahen Zukunft sicherlich neue Elektroden auf den Markt, wo man eben eine sektorielle Reizung hervorrufen kann, also wie so ein kleines Kuchenstück in eine besondere Richtung schießen kann. Prinzipiell würde man ja am liebsten dorthin kommen. Ich denke, die Reise ist da noch ein bisschen weiter, dass wir zwischen einem Neuron und einem Siliziumkristall Kontaktflächen finden können und hier ein Austausch von Informationen stattfinden kann. Das ist natürlich gelungen in der Petrischale. Da danke ich auch dem Herrn Frommherz für die Bereitstellung dieser Daten oder dieses Bildes. Man sieht hier ein Schneckenneuron, was sich tatsächlich innerhalb eines Siliziumkristalls verflochten hat, dort gewachsen ist und tatsächlich auch ein Informationsaustausch im weitesten Sinne stattgefunden hat. Kommen wir zurück zu Herrn Lexell zum Abschluss. Ich denke, er konnte sich wahrscheinlich nicht erahnen, wo wir heute stehen, und ich bin gespannt, wo wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren stehen werden. Ganz entscheidend ist, dass das immer nur im Team geht, und ich denke, ganz wichtige Teamplayer sitzen natürlich hier in der ersten und der zweiten Reihe, und es ist ganz entscheidend, dass man das eben in einer großen Gruppe nur leisten kann. Vielen herzlichen Dank.